ich würde sagen, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also vielleicht auch für viele erstmal zu erkennen, was können sie eigentlich und was mögen sie eigentlich. Vor allem wirklich mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also es bringt irgendwie nichts, wenn man nur so in seinem stillen Kämmerchen ist und dich hinterher keiner kennt.
Vermisst du was aus deiner Zeit in der Wissenschaft?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leaving Academia. Heute habe ich Anne zu Gast. Anne hat ursprünglich in Biochemie promoviert und ist heute Leiterin Wissenschaft beim Verein Alzheimer Forschung Initiative. Wir sprechen darüber, wie ihr Weg aus der Forschung in eine Führungsrolle verlaufen ist, welche Herausforderungen und Chancen damit verbunden waren und was sie anderen mitgeben möchte, die überlegen, nach der Promotion neue Wege einzuschlagen. Freu dich auf spannende Einblicke in ihren Karriereweg, Tipps für deinen eigenen Übergang und jede Menge Inspiration. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Würdest du dich bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich heiße Anne, also Anne Pützer-Bilsing, und ich habe Biochemie studiert im Bachelor und Master und dann meine Doktorarbeit gemacht, auch im Bereich der Biochemie in der physikalischen Biologie an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf. Und jetzt arbeite ich seit Februar letzten Jahres, also seit Februar 2024, als Leiterin der Abteilung Wissenschaft bei der Alzheimer Forschung Initiative. Das ist eine Spendenorganisation.
Sehr spannend. Würdest du einmal ein bisschen was von deinem Studium erzählen und wie du denn zu dem Entschluss gekommen bist, eine Promotion zu starten?
Ja, also ich habe Biochemie studiert, weil ich das Feld einfach total interessant fand. Also man hätte vielleicht gedacht, wenn man mich vorher schon gekannt hätte oder wer mich da kannte, dass ich eher was mit Sprachen mache oder was anderes. Also ich hatte Deutsch und Englisch LK, also es war jetzt eigentlich nicht so absehbar, dass ich in die Naturwissenschaften gehe. Aber ich fand es einfach immer interessant. Ich hatte in der Schule auch im Differenzierungsbereich in der Mittelstufe schon Biochemie, dann in der Oberstufe gab es so einen Projektkurs für ein Jahr, da hatte ich auch Biochemie und ich fand es einfach immer ja spannend und dachte, dass das eine Herausforderung auf jeden Fall wäre, sowas zu studieren. Das war es auch auf jeden Fall. Also es flog mir nicht zu. Und das Studium war schon sehr anspruchsvoll für mich. Und ja, aber trotzdem interessant. Ich habe während des Studiums mich sehr für die medizinischen Bereiche interessiert, gerade wenn es irgendwie auch um so krankheitsbezogene Aspekte ging. Das fand ich einfach immer interessant, habe dann da auch Wahlpflichtkurse drin belegt, meine Bachelorarbeit im Bereich Diabetes gemacht am Deutschen Diabeteszentrum und meine Masterarbeit dann in der physikalischen Biologie. Da war aber eigentlich auch der Grund, dass das Institut an neurodegenerativen Erkrankungen arbeitet, aber eben mit ja, einem biophysikalischen Blick darauf, weil da Methoden angewendet wurden, die eben ein bisschen spezieller sind. Und ja, das fand ich irgendwie dann super spannend. Das, was ich da gemacht habe, war auch so eine State-of-the-Art-Methode, die mich einfach fasziniert hat. Und mir war eigentlich während des Studiums noch nicht unbedingt die ganze Zeit klar, dass ich promovieren möchte. Vielen in dem Bereich ist das klar, weil die Promotion im Bereich der Naturwissenschaften schon auch ja, das Ziel ist bei vielen, weil viele wollen wirklich auch in der Wissenschaft bleiben. Viele ja, sehen das einfach als Ziel, weil die Promotion in Naturwissenschaften ist eben so, dass man dann wirklich mindestens 3 Jahre im Labor steht, selbst ein Forschungsprojekt mit seinen Händen bearbeitet. Und das ist eigentlich das, was auch alle möchten oder viele möchten. Ich dachte dann aber irgendwie während des Masters, dass ich das Thema meiner Masterarbeit so interessant fand weiterhin, dass ich dann dachte, okay, ich mach's. Und auch, weil der Doktortitel schon auch die Führungsqualifikation in den Naturwissenschaften ist. Also das ist eigentlich nicht der Master und das ist in anderen Bereichen vielleicht auch anders, aber da nicht. Und das waren so meine Gründe einfach. Aber schon auch Mein erster Grund war wirklich, dass ich mein Projekt so spannend fand und dass ich das natürlich nur weitermachen konnte, indem ich die Promotion starte. Ja, so habe ich mich dann dazu entschieden, damit anzufangen, habe dann, also es gab eigentlich auch keine Finanzierung dafür, habe dann ein Stipendium eingeworben und das war projektbezogen und war natürlich dann auch nochmal irgendwie toll, das bekommen zu haben. Ja, und habe dann insgesamt 4 Jahre promoviert.
Du hast mir vor dem Interview erzählt, dass du in so einer Gesellschaft warst, die verschiedene Funktionen übernommen hat. Würdest du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, klar, sehr gern. Also, ich würde sagen, meine intrinsische Stärke ist eigentlich Kommunikation und irgendwie ja zu erzählen, was man macht und ja, sich mitzuteilen, zu connecten, irgendwie zu socializen. Und als ich im Bachelor war, wurde eine Stadtgruppe gegründet in Düsseldorf von der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie. Das ist ja ein Fachverband, also ja auch eben so eine Gesellschaft, wo im Grunde alle möglichen WissenschaftlerInnen aus Deutschland auch drin sind, die in dem Bereich Biochemie oder Molekularbiologie tätig sind, um sich eben zu vernetzen. Und diese Stadtgruppen, die sind für Leute, für die Juniors sozusagen, das sind Leute, die keinen Doktor haben. Und ja, diese Gruppe wurde dann da gegründet und da bin ich dann ja, Mitglied geworden. Einfach weil ich spannend fand, auch mit den anderen Semestern irgendwie in Kontakt zu kommen und auch mit Leuten von anderen Unis oder anderen Standorten einfach, um zu erfahren, ja, wie läuft es bei denen, was kann man da machen, welche Arbeitsgruppen gibt es eigentlich. Und was mich da auch besonders interessant dann später fand, war natürlich auch mit den jüngeren Semestern dann zu interagieren, das im Grunde zurückzugeben, was ich bekommen habe, als ich selbst noch im Bachelor war. Und da wurden ja viele Veranstaltungen auch organisiert, sodass man sich als ja, Junior-Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie, also Junior GBM, auch nähern konnte und sagen konnte, also an Leute beispielsweise, die auch in Firmen schon waren und sagen konnte, wie wär's denn? Willst du nicht mal vorstellen, was du da machst? Damit man ja auch irgendwie als Studentin dann ja erfährt, was man eigentlich machen kann mit seinem Studium, weil ein Studium ist ja keine Ausbildung, wo man dann irgendwie eine klassische, ja, einen Beruf dann hat. Also das, und deswegen fand ich das irgendwie auch extrem wichtig. Und fand ich auch irgendwie sehr, sehr zielführend, also da zu erfahren, was es noch gibt. Natürlich ist die GBM größtenteils akademisch ausgerichtet, weil ja, es ist halt eine Fachgesellschaft und alle ProfessorInnen sind drin. Aber ja, es öffnet sich auch immer mehr, vor allem ja durch Alumni dann auch, die dann auch eben die Wissenschaft verlassen. Und es profitiert dann ja auch im Grunde alles voneinander, wenn man weiß, was geht wo und wie läuft's. Und deswegen hat mich auch sehr gefreut, dass, ja, dass du mich gefragt hast hier für deinen Podcast, weil das irgendwie auch sehr dazu passt.
Sehr gut. Hast du diese Arbeit dann weitergemacht während der Promotion?
Ja, ich war da noch, also ich während des Studiums, ich meine, das war dann im Master, war ich da die Stadtgruppensprecherin. Und dann während der Promotion bin ich da noch weiter zu den Stammtischen gegangen und habe bei der AG Social Media mitgemacht. Das war dann wirklich ein deutschlandweiter AG der Junior GBM. Und ja, das habe ich dann noch gemacht. Die haben auch so eine Jahrestagung, die eine Konferenz eben ist. Da bin ich auch immer noch hingefahren. Und also solange es ging. Mit Corona gab es da ja auch viele Ausfälle. Aber ja, das habe ich immer noch weitergemacht. Und auch jetzt, wenn die Fragen haben oder so, bin ich da offen. Und ich bin auch immer noch Mitglied in der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie. Ja, einfach, weil dieser Austausch doch sehr wichtig ist.
Dann lass uns jetzt mal über deine Promotionszeit so an sich sprechen. Du sagtest, es waren 4 Jahre mit Stipendium. Und hattest du von Anfang an den Gedanken, nur diese Promotion fertig zu machen und dann auszusteigen? Oder war das ein langsamer Prozess? Oder wie war das bei dir?
Ja, also für mich war klar, dass ich nicht in der Akademie bleiben möchte. Also irgendwie wusste ich, okay, ich finde mein Projekt gut, ich möchte mein Projekt weiterführen. Aber mein Hauptargument gegen die Akademie immer war, ja, dass man einen sehr langen Weg hat in befristeten Arbeitsverträgen und dass alles sehr lange sehr unklar ist. Und da war mir schon klar, dass ich mir das für mein Leben nicht vorstellen kann. Also, dass ich mir nicht vorstellen kann, mit Ende 30 nicht zu wissen, ob es weitergeht oder auch mit Mitte 40 nicht zu wissen, ob es weitergeht. Deswegen war mir am Anfang der Promotion auch schon klar, ich werde es nicht weitermachen. Also ich habe immer gesagt, okay, eventuell, je nachdem, vielleicht einen kurzen Postdoc, das hatte ich am Anfang noch so gesagt, aber mir war klar, ich möchte da raus. Also ich möchte irgendwie in eine leitende Position, woanders, nicht in der Uni. Also mir war einfach da natürlich auch noch gar nicht klar, was es alles gibt, weil für mich war es früher auch immer so, es gibt die Akademie und es gibt die Industrie. Das, was ich jetzt mache, ist ja wieder noch. Also da werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen. Aber ja, für mich war klar, nicht weiter Akademie. Und das hat sich für mich auch inhaltlich später dann auch während der Promotion bestätigt, weil ja, also ich habe während der Promotion gemerkt, dass ich nicht weiter im Labor stehen möchte, dass ich das auch nicht weitermachen möchte. Und habe dann irgendwie aber während des Schreibens meiner Doktorarbeit gemerkt, dass ich das eigentlich mag. Also, dass ich Recherche mag, dass ich mag zu sehen, was geht eigentlich in dem Feld. Und hatte währenddessen auch noch tausend weitere Ideen, was man hätte machen können irgendwie in den Projekten, die ich dann hatte. Aber trotzdem haben mich die Arbeitsbedingungen an den Universitäten immer abgeschreckt. Ich hatte viele abschreckende Beispiele. Und also ist ja klar, dass man sowas während seines Studiums sieht. Und das, ja, nee, wollte ich nie.
Das ist interessant, dass du das sagst, dass du während des Studiums das gesehen hast. Also es bei uns war es eher so, dass die DoktorandInnen und Postdocs nicht kommuniziert haben, dass es prekär ist und also viele Studierende nicht wussten, in welcher Situation die Leute sind. Aber bei uns war, also in den Geisteswissenschaften muss auch niemand im Labor stehen. Ich glaube, das ist auch ein Teil davon.
Ja, ich glaube, dass das was auch damit zu tun hat, dass ja, man macht seine Bachelorarbeit ja schon in einem Labor, man macht seine Masterarbeit in einem Labor, deswegen kennt man DoktorandInnen. Also man, und durch die Junior-GWM, in der ich ja war, kannte ich ja sowieso Leute aus höheren Semestern. Und dann ist ja klar, dass irgendwie die Leute auch reden und erzählen, wie es ist, oder auch gerade mit einem Stipendium, wie es ist. Das klingt ja immer toll, aber am Ende des Tages hast du halt keine Sozialversicherung und keine, also nichts abgesichert. Ja, schön für den Lebenslauf, aber für dein Leben vielleicht auch eigentlich nicht. Also kommt drauf an, ob man es nochmal nutzen kann quasi. Aber ja, das wusste ich zum Glück recht früh und auch, ich würde einschätzen, dass es bei uns eigentlich alle irgendwie wissen, weil es könnte auch was damit zu tun haben, dass der Studiengang sehr klein war und deswegen irgendwie man viel einfach auch mitbekommt. Und für mich war auch immer klar, dass Leute, die in der Akademie bleiben, richtig dafür brennen müssen. Also, dass es ja wirklich so sein muss, dass man sein Thema hat, für das man brennt, dass man immer bearbeiten möchte. Und das war bei mir auch ehrlicherweise nicht der Fall. Also ich fand es gut. Ich fand es gut, es zu machen in dem Moment. Aber ja, mein Leben darauf aufzubauen, wäre für mich einfach keine Option gewesen.
Okay. Hast du dann quasi schon von Beginn an deine Exit-Strategie entwickelt oder also von Beginn der Promotion oder hast du irgendwelche Dinge dann getan, um dann gehen zu können, wenn der Vertrag oder wenn das Stipendium ausläuft?
Ja, ich habe mir die ganze Zeit schon Gedanken darüber gemacht, was man irgendwie machen kann, aber fand es auch dann schwierig, oft irgendwie rauszufinden, okay, was gibt es denn eigentlich? Also für mich war ja dann klar Industrie, weil ich ja auch nur dachte, es gibt Akademie und Industrie. Und habe mich da gefragt, was möchte ich da eigentlich machen? Weil natürlich kann man auch in der Industrie im Labor stehen und da Wissenschaftlerin sein, aber das wollte ich ja gar nicht mehr. Also ich wollte nicht mehr im Labor stehen. Was ich dann zwischenzeitlich noch ganz interessant fand, und da habe ich mich auch intensiver mit beschäftigt, war dann Quereinstieg Lehrerin. Also, dass man als Gymnasiallehrerin arbeitet oder als Berufsschullehrerin, wo halt zum Beispiel biologisch-technische AssistentInnen ihre Ausbildung machen. Das hätte ich auch noch gut gefunden. Aber eigentlich hat sich für mich, also für mich war einfach klar, okay, ich möchte raus. Ich war aber relativ flexibel die ganze Zeit. Ich wusste, was ich nicht will. Das war vielleicht schon mal ganz gut, aber ich hatte nicht das eine, wo ich dachte, okay, das ist der Beruf, den ich ausüben möchte. Und dann war es im Grunde Zufall, weil, ja, also ich war noch gar nicht so richtig auf Jobsuche, weil ich habe nach meiner Promotion ja, einen ganz kurzen Postdoc in einem anderen Institut gemacht, einfach weil ich eine Methode konnte, die die brauchten. Und dann war es aber so, dass ich die Stellenausschreibung gesehen habe zu der Position, in der ich jetzt bin. Also die wurde bei uns rumgeschickt im Institut. Also ich habe mich nicht aktiv auf ja, Börsen irgendwie rumgetrieben, sondern mein Institutsdirektor hat die Stellenausschreibung verschickt. Und dann habe ich das gelesen, einfach weil ich die E-Mail gelesen habe und dachte, als ich da die Beschreibung gelesen habe, okay, das passt zu 100%. Also das ist wirklich, was ich machen möchte. Und dann, genau, haben wir uns darauf geeinigt, mein Mann und ich, ja, komm, bewerb mich einfach mal und schau, was passiert. Weil die Stelle war, also ich habe ja in Düsseldorf promoviert, die Stelle war in Düsseldorf. Deswegen war da dann klar, irgendwie, ja gut, mit Wegziehen eigentlich schwierig. Beziehungsweise ein Radius geht dann nur noch. Also aktuell ist unsere Situation auch eben so, ich arbeite in Düsseldorf, mein Mann arbeitet in Heidelberg und ich pendel, weil ich Homeoffice machen kann viel. Aber so kam das dann, weil ich habe mich einfach beworben. Das war die einzige Bewerbung, die ich gemacht habe. Und es hat direkt geklappt. Also da hatte ich halt auch sehr viel Glück. Also, und ja, das ist, es ist mir einfach irgendwie so, ja, es hat einfach gepasst direkt. Und ja, das war dann mein Weg raus.
Das ist super. Wie kannst du mal die Stellenbeschreibung, die Stellenausschreibung beschreiben, was da gesucht wurde?
Ja, also das ist, ich kann ja vielleicht noch mal kurz sagen, was das eigentlich für ein Laden ist. Die Alzheimer-Forschung-Initiative, das ist ein gemeinnütziger Verein und die waren mir schon ein Begriff, weil ein Satzungsziel ist, Forschung zu fördern. Und auch in meinem Institut gab es Projekte, die von der Alzheimer-Forschung-Initiative finanziell unterstützt wurden. Also da wurde dann eben Geld ausgeschüttet und dann konnte eine Doktorandin für 3 Jahre beschäftigt werden. Also nur die Arbeitsgruppenleiter können sich bewerben, aber dann ist es eben so, dass man auch Menschen einstellen kann. Genau, deswegen kannte ich die. Aber die haben dann eben eine neue Leiterin für die Abteilung Wissenschaft gesucht. Und da ging es dann darum, die Fördermittelvergabe zu leiten. Also, dass ja, man da ganz aktiv mit dran ist. Das fand ich halt besonders toll, als ich das gelesen habe, weil ich war zu der Zeit ja dabei, meine Arbeit zu schreiben. Da wusste ich ja dann, okay, ich liebe Recherche, ich liebe irgendwie zu wissen, was passiert in dem Feld. Ich will es einfach nur nicht mehr selber machen. Und dann dachte ich, ja, toll. Also Anträge lesen, ja, top, fand ich super interessant. Ja, dann, dass man, also was noch drin stand, dass man die Schnittstelle für die Wissenschaftskommunikation des Vereins ist. Weil ein anderes Satzungsziel des Vereins ist die Öffentlichkeitsaufklärung zum Thema Alzheimer und andere Demenzen. Und wir haben 3 Abteilungen, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaft. Und es ist natürlich extrem wichtig auch, dass alles, was rausgegeben wird, wissenschaftlich korrekt ist. Und das ist auch eine meiner Funktionen, eben dann die Recherche. Und aber dann auch wieder, nachdem die Öffentlichkeitsarbeit tolle Texte daraus gemacht hat und super Material erstellt hat, das dann wieder rückzukontrollieren quasi, dass immer noch alles richtig geblieben ist, trotz laiengerechter Texte. Dann fahre ich auch weiterhin zu Konferenzen und Kongressen. Das finde ich auch toll. Das fand ich auch während der Doktorarbeit toll, überall zu sein und zu sehen, was passiert. Genau, dann arbeite ich mit an Aufklärungsmaterial. Beispielsweise sind wir auch auf Social Media und drehen da, also drehen Videos dafür beispielsweise. Oder Die Presse fragt uns auch an und fragt zum Thema. Und dann bin ich auch eine der Ansprechpartnerinnen da, die dann als Interviewpartnerin da ist, damit wir unsere Message verbreiten können, damit wir sagen können, was passiert, eben in der Öffentlichkeitsaufklärung. Was ich auch sehr mag, ist die Aufbereitung der Texte dann. Also weil wir fordern immer Reports dann ein von den WissenschaftlerInnen, die wir fördern, weil wir als Spendenorganisation ja auch mit den Projekten dann arbeiten. Und das macht auch echt Spaß. Also mir macht das echt Spaß, da aus den Texten, die dann geschrieben werden, ja, laiengerechtes Material zu machen. Und ja, was ich auch sehr schön finde, ist, wir machen viele Veranstaltungen, bei denen unsere SpenderInnen dann auch die WissenschaftlerInnen kennenlernen und dann alle zusammenkommen können. Und ja, das dann wirklich zu unterstützen aktiv, das Wissen, das da ist, nicht nur in der Uni-Welt ist, sondern eben auch nach außen getragen wird. Also im Grunde ist mein Bereich ja so zum einen eben Wissenschaftsmanagement, eben durch die Koordination der Fördermittelvergabe und zum anderen aber auch Wissenschaftskommunikation. Und das finde ich beides super wichtig und super spannend. Ja, und was wir beispielsweise auch noch haben, ist, dass man kann uns E-Mails schreiben oder uns auch anrufen, wenn man Fragen zum Thema hat, als angehörige Person oder als betroffene Person oder also als Person mit Demenz. Und ja, wenn es dann um medizinischere Themen geht oder um die Wirkweise von irgendwelchen Medikamenten, dann werden die Anrufe an mich weitergeleitet. Und das, ja, macht mir auch Spaß. Also, dass man das wirklich nach außen tragen kann und dass man so irgendwie wirklich ja einen Impact auch hat. Ja. Genau, ich meine, natürlich hat man den natürlich auch, wenn man was, also das soll ja überhaupt nicht so klingen, als wäre das nicht so, aber für mich persönlich ist eine sinnstiftende Arbeit, die ich persönlich auch gut kann und mag, essentiell, weil man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit und dann sollte das natürlich etwas sein, was man gut kann und mag. Und das ist auch irgendwie so ein Learning, das ich so, so rückblickend irgendwie aus allem mitgenommen habe, weil ich habe mich auch während der Doktorarbeit immer wieder so ein bisschen klein gefühlt, weil, keine Ahnung, ich kann beispielsweise nicht programmieren. Ich habe mich auch nie irgendwie mit solchen Sachen beschäftigt. Ich wusste aber, viele machen sowas. Und ich dachte immer, oh Gott, jetzt werde ich keinen Job bekommen oder so, weil ich das nicht kann. Aber ich hatte auch gar kein Interesse daran, das zu lernen. Und ich meine, natürlich habe ich viel, viel Glück gehabt damit, dass ich direkt so einen Job gefunden habe, der so gut zu mir passt. Mir ist klar, dass das wirklich ein absoluter Glücksfall ist. Aber auf Dauer wäre es wirklich sehr schön, wenn jeder sowas findet, was ihn erfüllt und was er gut kann, weil ich glaube, dass wenn man das macht, was man wirklich kann, auch Erfolg darin hat und dass man vielleicht ein bisschen länger schaut oder auch sagt, okay, vielleicht nehme ich mal irgendwas an, was jetzt meinen Lebensunterhalt sichert, aber dass man schon irgendwie das Ziel haben sollte, irgendwas zu machen, ja, wo man dann auch gerne für aufsteht, wo man dann nicht irgendwie Bauchschmerzen hat oder ja, also ich würde sagen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, also vielleicht auch für viele erstmal zu erkennen, was können sie eigentlich und was mögen sie eigentlich. Ja.
Ja, ich nenne das den Sweet Spot. In meiner Beratung mache ich das auch, dass ich mit den KlientInnen durchgehe, was sie gut können und dann auch nochmal, was sie gerne mögen und dann die beiden Dinge zusammenbringe, weil das dauerhaft eigentlich Erfolg
Ja,
bringt.
genau.
Es ist sehr schön, dass du das so nochmal beschrieben hast. Woher wusstest du, dass du diese Fähigkeiten hast und dass die dir Spaß machen? Hattest du da irgendwie mal ein Coaching gemacht oder hattest du dich allein hingesetzt oder woher wusstest du das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, woher ich das wusste. Also mir ist aufgefallen, also ich habe beispielsweise noch nie ein Problem damit gehabt, zu telefonieren. Oder irgendwie mich auf eine Bühne zu stellen und irgendwas zu erzählen oder ja, nach außen zu gehen. Ich habe mit der Junior GBM eben, da war ich ja Stadtgruppensprecherin beispielsweise auch. Also das, ich mag es einfach, Dinge zu organisieren. Ich mag es, Dinge auszuführen und auch so zu koordinieren. Das war eigentlich immer schon so. Also auch schon zu Schulzeiten war das so bei mir, dass ich habe auch gerne immer Partys organisiert beispielsweise. Also ich feiere immer meinen Geburtstag. Ich weiß, dass für viele Leute das absoluter Stress ist. Und für mich nicht. Also für mich, natürlich ist es dann auch stressig, in dem Moment das zu machen, aber es ist irgendwie so, ich freue mich, das dann zu machen. Und ich habe immer gesehen oder immer mehr gesehen, je mehr Leute ich kennengelernt habe, dass das nicht jeder mag. Und natürlich früher dachte ich immer so, warum macht jemand irgendwas nicht so? Oder, ne? Ist ja so, dass man am Anfang immer irgendwie von sich auf alle anderen schließt. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass das, ja, dass das irgendwie jetzt, also ich will es nicht Alleinstellungsmerkmal nennen, weil natürlich viele Leute können das und mögen das. Aber dass das etwas ist, was mich vielleicht unterscheidet von anderen Leuten. Und ja, und habe immer, wenn es zu sowas kam, also oder wie gesagt, Vorträge halten. Das natürlich bin ich aufgeregt, bevor ich einen Vortrag halten muss. Aber wenn ich da stehe, mache ich das gerne. Und ich weiß von vielen Leuten, dass sie das niemals sagen würden. Also, dass sie auch im Nachhinein niemals sagen würden, obwohl es vielleicht ein toller Vortrag war, aber dass sie niemals sagen würden, dass sie Spaß daran hatten. Und da, ja, bei mir ist es halt so, dass sobald es soweit ist, ich Spaß daran habe. Und das war, also ich kann nicht sagen, wann dieser Punkt war in meinem Leben, dass ich das dann erkannt habe. Aber ja, es ist immer mehr, es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass sowas eigentlich das Ideale für mich wäre.
Das ist super spannend, dass du da von alleine so das rausgefiltert hast. Das ist ja auch eine Reflexionsaufgabe und manche können das ja gar nicht so
Ja.
oder sind in der Wissenschaft halt so gedrillt schon, dass sie da die Sachen gar nicht mehr erkennen können.
Ja, vielleicht hat es was damit zu tun auch, also dass also ich während meiner Schulzeit, ich habe ja auch vorhin schon gesagt, ich hatte Deutsch und Englisch LK. Ich war nicht so, also ich war irgendwie immer so breit interessiert und nicht irgendwie tief in eine Sache. Also natürlich, ich habe eine Doktorarbeit gemacht, ne? Also es ist natürlich habe ich das hinbekommen, da irgendwo tief reinzugehen. Aber ja, ich habe einfach irgendwie so viele Interessen und vieles, was ich irgendwie gerne mache. Ja, und ja, natürlich auch mit der Junior GBM hatten wir natürlich auch manchmal irgendwie Veranstaltungen, wo es darum gehen sollte, irgendwie rauszufinden, beispielsweise ist man mehr introvertiert oder ist man mehr irgendwie extravertiert. Und ja, also da hat man sich dann ja auch irgendwie versucht einzuordnen und zu überlegen, okay, was könnte hinterher etwas sein, was ich gut kann mit dieser Voraussetzung, die ich mitbringe. Und ja, also klar, gab es immer mal wieder Momente, die irgendwie dazu beigetragen haben. Ja, aber ja, ich bin auch auf jeden Fall super froh, dass ich das wusste. Und vor allem dann halt auch, dass mir das Schreiben der Arbeit eben so Spaß gemacht hat, dass ich ja wusste, okay, ich mag das Feld. Also es war eben neurodegenerative Erkrankungen auch und ja, so ein bestimmtes Erkrankungsfeld, in dem ich da in der Doktorarbeit gearbeitet habe, da gehörte Alzheimer auch zu. Also, und dass das dann natürlich bei mir jetzt der nächste Glückstreffer war im Grunde. Also ich hätte jetzt sowas als Jobbeschreibung ja auch überall interessant gefunden. Aber das war jetzt tatsächlich ja was, das zu meiner Expertise auch noch gepasst hat. Also, dass ich dann halt das, was ich in der Doktorarbeit gelernt habe, weiter vertiefen konnte und weitermachen konnte und gleichzeitig aber das, was ich als Fähigkeiten gerne mache, damit machen kann. Also ich, ja, also ich kann immer nur sagen, also ich, es wäre schön, wenn jeder so eine Stellenausschreibung bekommen würde, bei der er denkt, okay, ja.
Das kann ich unterschreiben. Du hast ja gerade schon drauf, bist da drauf eingegangen. Meine Frage wäre, welche Fähigkeiten hast du aus der Wissenschaft, die du jetzt auch benutzt in deinem neuen Job?
Ja, auf jeden Fall die Fähigkeit zur Recherche. Also ich weiß noch ganz genau, dass als ich die ersten Paper lesen sollte, irgendwie im Bachelor und dann für die Bachelorarbeit, wie anstrengend das war. Also das, ja, das hat sich natürlich gelegt. Also das ist natürlich immer leichter geworden und das ist was man natürlich irgendwann kann. Ja, dann aber auch, dass man, ja, ich meine natürlich, das hat dann natürlich was jetzt nochmal speziell mit der Expertise zu tun, dass man, wenn man irgendwas, also einen Bereich hat, in dem man dann besonders viel Wissen hat, dass man dann ja einfach auch noch mehr versteht, noch mehr hinterfragen kann. Also irgendwie diese Fähigkeit auch irgendwo schnell reinzukommen, weil das ist jetzt beispielsweise bei mir, ich war ja in der Wissenschaft, so da habe ich ja nicht irgendwie Menschen beraten und bin ja nicht auf Fragestellungen eingegangen, irgendwie die Menschen mit Demenz oder Angehörige von Menschen mit Demenz irgendwie interessiert. Aber auch die Fähigkeit, schnell Dinge zu erlernen, das ist auf jeden Fall was. Ich habe in der Doktorarbeit, ist es natürlich auch so, dass man irgendwie sehr ja, resistent gegen Rückschläge irgendwie sein muss. Das ist zum Glück jetzt aktuell bei mir auf der Arbeit nichts mehr, was ich bräuchte. Da bin ich aber auch irgendwie ganz froh drum, weil, ja, also ich bin, würde ich sagen, tendenziell eher jemand, der etwas ungeduldig ist. Und das ist zum Glück jetzt nichts mehr, was ich noch benötige, aber was definitiv eine Fähigkeit ist, die man während der Promotion lernt und die man auch in sein Leben auf jeden Fall gut einfließen lassen kann. Also, dass man auch einfach mal sagt, ja, okay, gut, wir machen jetzt hier Schluss und wir gucken morgen nochmal weiter, wie es ist. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, die Fähigkeit zu lernen und schnell zu lernen und sich schnell zu adaptieren irgendwie und ja, die Recherche, die ich benötige jetzt, also die Recherchefähigkeit. Ja.
Vermisst du was aus deiner Zeit in der Wissenschaft?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ich meine natürlich, ich mochte schon irgendwie den Umgang mit den KollegInnen. So, es war, man war ja nur unter Gleichgesinnten sozusagen, alle irgendwie im gleichen Alter da in den Büros und alle irgendwie so, ja, in dem Moment, es ist ja eine Bubble auch. Also man ist dann ja mit seinen NaturwissenschaftlerfreundInnen da zusammen und man hat irgendwie die gleichen Interessen, man tauscht sich viel auch aus. Aber nee, also ich finde, nee, ich bin super froh. Ich bin super froh mit dem, was ich jetzt da habe. Und ich würde es nicht eintauschen wollen, nein. Weil ich habe, also was ich
Wunderbar.
viel höre, ist, dass Leute, die Akademie verlassen, die Freiheit vermissen. Also die Freiheit, die man dann da hat, wenn man dann da steht und sich selbst überlegt, was man tut. Aber ich habe jetzt auch einfach, ich habe auch jetzt sehr viel Freiheit. Also ich habe jetzt auch das Glück, eben in so einer Position zu sein, in der ich ja viel Freiheit habe. Und das deswegen kann ich glücklicherweise sagen, dass ich das nicht vermisse.
Ich glaube, es unterschätzen auch einige Leute, die, also den Aspekt der Freiheit. Also alleine, dass man geregelten Arbeitstag hat, also was geregelte Arbeitszeit, sagen wir es so, 8 Stunden und danach kann man nach Hause gehen und es ist Schluss, die Wochenenden sind frei, Urlaub ist Urlaub. Und dann je nach Stelle. Und den meisten sage ich, sucht nach Stellen, wo ihr irgendwie auch kreativ arbeiten könnt, euch und eure Fähigkeiten mit einbringen könnt. Also diese Freiheiten gibt es auch. Letztendlich ist in der Wissenschaft die Freiheit zu entscheiden, wann man die Überstunden macht.
Ja.
Mehr ist es nicht, oder?
Ja, ich finde, also wenn man natürlich irgendwie schaut, ob man jetzt als Wissenschaftler in der Akademie ist oder als Wissenschaftler in einem Pharmaunternehmen, dann mag schon sein, dass man in der Akademie länger an was arbeiten kann, was vielleicht in einem Unternehmen schneller eingestampft werden würde, wenn es keine Erfolge erzielt. Trotzdem ist man natürlich auch in der Akademie zu 100% abhängig von Geldgebern und muss natürlich da auch Anträge schreiben und alles. Das ist ja auch keine Freiheit in dem Sinne. Also, aber ich glaube schon, dass dieser Forschungsaspekt, also wenn man wirklich nur die Forschung als solches betrachtet, schon sehr frei ist in der Uni, definitiv. Aber was du gerade gesagt hast, dass man einen geregelten Tagesablauf hat, dass man frei hat, dass man Wochenende hat, dass man Urlaub hat, das hat man ja zumindest in der Doktorarbeit nicht. Und ja, das ist was, was ich unglaublich zu schätzen weiß. Also ich find's perfekt für mich, aber mag halt auch andere Leute geben, die sagen, okay, ich bin gerne bis 23 Uhr auf der Arbeit, aber ja. Nee, also ich muss auch sagen, für mich war es die beste Entscheidung, da rauszugehen.
Zum Schluss, hast du Tipps für Leute, die aus der Wissenschaft aussteigen wollen? Vielleicht sogar schon während der Promotion wissen, dass sie gehen wollen,
Ja.
was du denen mitgeben würdest?
Also ich würde immer empfehlen, in solchen Netzwerken zu sein, also in Netzwerke zu gehen. Also mir hat die natürlich, also jetzt, mir hat die Zeit bei der Junior GBM jetzt nicht diese Stelle hier verschafft. Das war Zufall. Aber ich habe so viele Kontakte da geknüpft und ich habe so viel da mitgenommen und eben Veranstaltungen mit Menschen, die schon raus sind, die dann einen Vortrag halten oder Karrieremessen oder sowas. Das würde ich alles immer wieder mitnehmen und ich würde es alles immer wieder machen und vor allem wirklich mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also es bringt irgendwie nichts, wenn man nur so in seinem stillen Kämmerchen ist und dich hinterher keiner kennt. Also das ist, ich meine, das klingt halt auch irgendwie, ja, so, ja gut, man muss Leute kennen, man muss sich ein Netzwerk aufbauen, um irgendwie flexibel auch irgendwie mal was machen zu können, oder? Es ist beispielsweise auch, also ich nutze auch jetzt ja die GBM-Strukturen immer noch und hatte auch letztens noch Kontakt zu jemandem aus der Geschäftsstelle da, weil das jetzt auch für meinen aktuellen Bereich was war, wo ich mal mit einer Fachgesellschaft drüber reden wollte, weil es eben um Arbeitsbedingungen ging, weil klar, als Drittmittelgeldgeber ist es ja eben auch so, dass wir wissen müssen, wie läuft's und was kann man da machen und sich Informationen dazu einzuholen. Und das ist aber eben alles entstanden daraus, dass ich das eben seit so vielen Jahren ja schon mache und dass man mich da dann auch kannte. Und ja, das würde ich einfach empfehlen. Also, oder auch auf Konferenzen, dass man da schaut irgendwie. Ich meine, natürlich, Konferenzen sind größtenteils akademisch, aber es gibt ja schon auch immer diese Stände von den Firmen, die dann da irgendwas zeigen, ins Gespräch kommen. Natürlich ist das herausfordernd, weil man vielleicht manchmal auch nicht weiß, oh, was soll ich denn da jetzt reden? Also, was für ein Smalltalk soll ich denn da jetzt führen? Aber am Ende des Tages würde ich schon sagen, ja, dass einen das dann weiterbringt.
Super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um von deinem Werdegang zu
Sehr
erzählen.
gern.
Es hat mich sehr gefreut. Und alles Gute auf deinem weiteren Berufsweg.
Dankeschön.
Das war mein Gespräch mit Anne. Ich hoffe, du konntest viele spannende Einblicke mitnehmen, vor allem wie vielseitig der Weg nach der Promotion sein kann und wie Führungsaufgaben im Bereich Wissenschaft außerhalb der Wissenschaft aussehen. Wenn du mehr über Anne und ihren Werdegang erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes. Dort findest du alle wichtigen Links. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst oder mir eine Bewertung dalässt. So hilfst du, dass noch mehr Menschen von diesen Geschichten profitieren. Danke, dass du heute dabei warst. Bis zur nächsten Folge und bis dahin alles Gute auf deinem Weg.